Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im Spital Männedorf, stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen Co-Hosts Andreas.
Herzlich willkommen an den Endgeräten. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Und Tariq.
Ich freue mich auch. Und wie die Zeit vergeht, schon wieder 14 Tage um.
Ja, Wahnsinn, verrückt. Wir haben heute einen Gast in unserer Mitte, das ist Felix Schnüli. Wir haben uns wie immer auf ein Du geeinigt, auch in dem Kontext jetzt vollkommen in Ordnung. Hallo Felix.
Hallo alle zusammen, ich freue mich da dabei zu sein.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, im Kern.
Audiokommentar, wir sitzen in unserem Podcaststudio hier im Spital Männedorf. Das ist im Keller.
Genau, so sieht's aus. Felix, ich würde mir erlauben, dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern mal vorzustellen. Du bist bekannt in der Schweizer Szene als Experte für Krankenversicherungs- und Gesundheitssystemfragen und du beschäftigst dich seit Jahren schon damit, wie politische Entscheidungen und Finanzierungssysteme und wirtschaftliche Anreize die Gesundheitsversorgung bei uns in der Schweiz beeinflussen. Für unsere Hörerinnen und Hörer heißt das, wir sprechen oder möchten gerne darüber sprechen, wie das Schweizer Gesundheitssystem funktioniert, wer eigentlich entscheidet, welche Behandlungen letztendlich bezahlt werden und warum so präventive Maßnahmen im Kontext von chronischen Erkrankungen schwieriger umsetzbar sind als Behandlung von Folgeerkrankungen zum Beispiel. Also wir möchten verstehen, wie Politik, Versicherungen und Geldflüsse konkret das Leben von Menschen mit Adipositas in der Schweiz beeinflussen. Und ich würde gleich mal loslegen mit der ersten Frage. Felix, wir kriegen das ja mit in den Medien, mit den Abnehmspritzen, die große Sorge, dass noch mehr Therapien die Gesundheitskosten und damit die Prämien in die Höhe treiben werden. Was glaubst du, wie wirken sich die Adipositas-Therapien, also insbesondere die neuen Medikamente, auf die Krankenkassenprämien und auf die Kosten letztendlich aus?
Also sagen wir mal, kurzfristig haben diese Medikamente einen spürbaren Einfluss. Also wir reden ja von einem jährlichen Prämienvolumen von etwa 36 Milliarden Franken. Also das heißt irgendwie...
Das ist die Summe, die die Versicherten an die Krankenversicherungen bezahlen.
Das ist das, was die Versicherten... Wir haben ein Obligatorium, also jeder Einwohner, jede Einwohnerin, ob Kind oder Rentnerin, bezahlt eine Kopfprämie.
Ja.
Also unabhängig vom Einkommen, dann haben wir einen sozialen Ausgleich, das sind die sogenannten Prämienverbilligungen. Also wer seine Prämie nicht selber bezahlen kann, hat das Anrecht auf Prämienverbilligungen. Das wurde jetzt auf dieses Jahr hin angepasst. Also der Bund bezahlt einen fixen Anteil, also das orientiert sich am Prämienvolumen und die Kantone auch. Aber die Kantone haben noch ein bisschen Spielraum, der wurde jetzt ein bisschen eingeschränkt, weil die Kantone haben diesen Spielraum ein bisschen stark strapaziert. Das führte zu einer Situation im Kanton Luzern vor ein paar Jahren, wo der Kanton die Prämienverbilligung rückwirkend gekürzt hat und da mussten die Leute Geld zurückzahlen.
Ist bestimmt gut angekommen.
Ja. Schräg, oder? Und immer wenn etwas zu schräg ist, Wir lieben ja unsere Freiheit in der Schweiz, aber wenn etwas zu schräg ist, dann greift man doch ein und sagt, stopp, bis hier und nicht weiter.
Das heißt, wir haben 36 Milliarden Franken an Prämien zur Verfügung in der Schweiz, habe ich dich richtig verstanden?
Ja, aber die Leistungen, die durch die Grundversicherung bezahlt werden, werden ja nicht nur mit Prämien bezahlt. Also wir haben noch einen Anteil, das sind diese 55% an stationäre Spitalleistungen, der jeweilige Wohnkanton bezahlt. Also wenn ich irgendwie für 10.000 Franken Pauschale im Spital bin, dann bezahlt der Kanton 5.500 Franken davon und die Krankenkasse nur 4.500. Und ich kriege ab und zu Mails von Versicherten, die sagen, ja, es ist ja wahnsinnig, jetzt war ich da im Spital und das kostet tatsächlich irgendwie 4.500 Franken. Das ist ja schweineteuer. Und dann muss ich sagen, ja, aber das ist ja nicht einmal die Hälfte. Sie haben nur für 45% der Leistungen eine Rechnung bekommen. Die andere Rechnung, die bekommt der Kanton und die bezahlen Sie via Steuern.
Okay. Kurzer Rückblick auf eine unserer vorherigen Sendungen mit Herrn Rösler, damaligen Bundesgesundheitsminister in der Bundesrepublik Deutschland. Da hat er schon darauf hingewiesen, dass die Finanzierungssysteme in Deutschland und in der Schweiz grundsätzlich anders funktionieren. Und das auch nur nochmal zur Erklärung: In der Schweiz, Felix, das kannst du sicher nochmal genauer herausarbeiten, haben wir ein Prämiensystem, das einkommensunabhängig ist, so wie du es gesagt hast. In Deutschland ist das eben nicht so. Da ist es ja, zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung, ein prozentual vom Bruttoarbeitslohn abhängiger Krankenversicherungsbeitrag, der sowohl vom Arbeitgeber als auch von Arbeitnehmer übernommen wird und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung im Hinblick auf die Arbeit hat. Das hat uns ja Philipp Rösler in der Sendung ausgiebig auch erklärt.
Ja, das ist so. Und das muss man auch sagen muss, in der Schweiz ist die soziale Krankenversicherung, wir haben ja noch andere Sozialversicherungen wie die Altersvorsorge, die Invalidenversicherung, die obligatorische Unfallversicherung, die werden auch einkommensabhängig bezahlt. Also eigentlich ist die Krankenkasse die einzige Sozialversicherung, die mit einer Kopfprämie bezahlt wird.
Okay.
Zusätzlich, das, was ich vorhin gesagt habe, rund etwa 6 Milliarden Prämienverbilligungen von Bund und Kantonen und etwa 8 Milliarden die Beiträge der Kantone an die stationären Leistungen. Also wir haben schon jetzt natürlich ein Teil ist Kopfprämie und ein Teil ist steuerfinanziert, also einkommensvermögensabhängig. Und ab 2028 haben wir die sogenannte einheitliche Finanzierung. Da wird sozusagen an alle Grundversicherungsleistungen bezahlen die Kantone einen fixen Anteil, nicht nur stationär. Dafür ein bisschen tiefer, aber dafür für alle Leistungen gleich.
Also dann auch für die ambulanten Leistungen?
Dann auch für die ambulanten Leistungen.
Jetzt haben wir eine große, gleichwohl sehr interessante Schleife gezogen. Und deine Frage war, Marco, ob die
Kosten jetzt steigen mit den Adipositas-Medikamenten. Das ist, unser Kontext ist ja Adipodcast, also irgendwie müssen wir da wieder zurück zum Thema Adipositas. Und die Diskussion, die wir natürlich mitbekommen, sind die Sorgen bei der Übernahme oder Aufnahme der jeweiligen medikamentösen Therapie in die Leistungskataloge oder vom KVG, dass damit die Prämien dann zwangsläufig steigen würden.
Und das ist klar, das ist kurzfristig immer so. Also wenn eine Leistung neu dazukommt, sei das jetzt eben eine neue Therapie, ein neues Medikament oder vor ein paar Jahren die psychologische Psychotherapie oder auch vor ein paar Jahren durch zwei Bundesgerichtsentscheide die sogenannte Angehörigenpflege. Also wenn Angehörige pflegen, nicht Fachleute, sondern Angehörigen, dann gehört das auch zu den sogenannten Pflichtleistungen zulasten der Grundversicherung. Das ist klar. Also jede neue Leistung hat kurzfristig einen Kosteneffekt, ist ja klar, weil sie neu ist, und folglich auch einen Prämieneffekt, oder? Und da kann man sagen, ja, etwa 360 Millionen sind ein Prämienprozent, oder? Und das kann schon in diese Richtung gehen, oder? Aber die Frage ist ja, was sind die Langzeiteffekte, oder? Und dort beginnt immer die große Diskussion, oder? Weil jeder Anbieter einer neuen Leistung argumentiert ja immer damit, ja, das ist klar, das kostet das, aber da spart man dann an einem anderen Ort viel Geld. Oder man kann auch argumentieren, ja, wir leben dafür länger oder unser Gesundheitszustand ist besser. Also ich kenne Leute mit chronischen Krankheiten, denen sieht man das nicht an, aber die konsumieren sehr, sehr teure Medikamente und haben natürlich einen wahnsinnigen Gegenwert, oder, für diese hohen Kosten, und das ist natürlich Lebensqualität und im Arbeitsalter auch Produktivität. Und dann ist die Frage, oder, also sozusagen, welchen Nutzen kann man den Kosten gegenüberstellen? Und das ist das, was oft in dieser, ich sage mal, kurzfristigen Kostenröhrenpolitik fehlt. Oder diese Politik mit dem kurzfristigen Kostenröhrenblick, aha, neue Kosten, jetzt geht's hoch und so. Und man sieht sozusagen den Nutzen nicht. Oder man stellt den nicht auch in diese Balance. Oder? Das ist ja im Privaten auch so. Also wenn ich ins Restaurant essen gehe, dann habe ich ja nicht nur Kosten. Ich genieße ja ein vorzügliches Menü oder einen guten Wein oder was auch immer. Oder wenn ich in die Skiferien gehe, dasselbe. Also ich habe ja immer einen Gegenwert. Hier ist natürlich ein bisschen der Punkt, weil es eben ein kollektives Finanzierungssystem ist, hat nicht jeder individuell den Gegenwert für das, was er bezahlt. Oder? Und dort machen die Leute natürlich auch einen Fehler. Sie sagen, sie haben sozusagen, je mehr die Prämien steigen, desto mehr haben sie das Gefühl, ja, irgendwann will ich dann auch noch etwas dafür bekommen. Und dann muss ich sagen, nein, das ist eine Versicherung. Eigentlich jeder, der bezahlt und nichts bekommt von der Versicherung, muss eigentlich dankbar sein, weil er kerngesund ist. Das ist doch ein sehr, ja, ich finde, das ist eigentlich ein unbewertbares Gut.
Gesundheit. Ja, das gefällt mir sehr gut, was du da gesagt hast, weil das genau richtig ist. Das Dilemma, das wir natürlich in diesen Diskussionen immer wieder sehen, ist, dass, wie du schon richtig gesagt hast, die Kosten ganz spürbar individuell sind. Also indem zum Beispiel Prämien steigen, um wie viel Prozent auch immer, der Nutzen aber individuell eben genau das, was du gesagt hast, nicht spürbar ist. Idealerweise braucht man eine Krankenversicherung nie, weil man immer gesund bleibt. Das ist eine Illusion in der Regel. Aber wenn ich jetzt so denke, ein durchschnittlich mittelalterlicher Mensch in der Schweiz, gesund, hält sich fit, bezahlt seine Prämien und sieht, dass die Prämie immer höher wird, dann kommt so eine vermeintlich Lifestyle-Problematik wie Adipositas um die Ecke und treibt spürbar die Gesundheitskosten nach oben. Kannst du verstehen, dass es viele Menschen gibt, die das nicht bezahlen wollen?
Ja. Und wir machen ja von Comparis regelmäßig so repräsentative Befragungen, wo wir eben wissen wollen, wie sieht das aus in der Bevölkerung.
Magst du kurz Comparis nochmal erklären für Leute, die nicht in der Schweiz leben?
Wir sind eine Internetplattform, also Marktplätze für Versicherungen, andere Finanzdienstleistungen, aber auch Immobilien, Fahrzeuge, Telekommunikationsdienstleistungen. Also was man vergleichen kann, das vergleichen wir und dann kann man Produkte bestellen beim Anbieter. Ja.
Ja, okay. Ja,
das ist das, was wir tun und natürlich versuchen wir auch Themen aufzugreifen, um auch Content zu erarbeiten, damit die Leute auf unsere Plattform kommen und damit wir auch in den Medien relevant sind. Also für mich, für meine Arbeit ist das sehr wichtig. Also das heißt, meine Medienpräsenz wird in Werbeäquivalent umgerechnet. Also das heißt, wie viel Geld müssten wir jetzt ausgeben, um mit Werbeplätzen das gleiche Publikum zu erreichen wie mit relevantem Content. Und deshalb eben auch Befragen. Und da haben wir im letzten Sommer unter anderem eben auch diese Solidarität ein bisschen abgefragt, oder? Also, und haben Erstaunliches festgestellt. Also A, es gibt Unterschiede im Alter. Also ältere Menschen sind grundsätzlich eher solidarisch, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es kein Krankheitsrisiko größer ist als jüngere. Und dann gibt es auch so krankheitsspezifische Solidaritäten. Und wo die Solidarität groß ist, altersunabhängig, ist zum Beispiel bei Krebs. Und unabhängig vom Verschulden, oder? Also die Leute gehen nicht hin und sagen, ah, Lungenkrebs hat geraucht, selber Schuld, wollen wir nicht bezahlen. Bei Adipositas ist es eher so, dass man so einen Zusammenhang kreiert, selbst verschulden, weniger bezahlen. Und es gibt auch andere Themen, ich war auch ein paar Jahre Geschäftsführer im Schweizerischen Blindenverband, dort haben wir auch gefragt, also welche Behinderungen sind akzeptierter als andere und welche Krankheiten? Das ist auch interessant, oder? Das heißt, jemand im Rollstuhl hat grundsätzlich mal hohe Sympathie. Unabhängig vom Verschulden. Also er kann stockbesoffen einen Unfall verursacht haben. Rollstuhl geht, oder? Psychische Probleme geht weniger. Selber schuld, oder? Und das ist interessant, oder? Weil das hat dann auch Konsequenzen. auf staatliche Leistungen oder auch auf Spendenerträge. Zum Beispiel eben Sehbehinderungen, blind, hat sehr großes Wohlwollen bei der Bevölkerung.
Und das Solidaritätsgefühl, im Sinne der Übernahme der Gesundheits- und Krankheitskosten für so eine Krankheit Adipositas zum Beispiel.
Ja, genau. Interessant. Und deshalb ist sozusagen eben bei Adipositas ist es ein bisschen, ist, sagen wir mal eben, so die Überzeugung, das ist Selbstverschulden, ergo weniger Solidarität, da gibt es eine Tendenz, ja.
Also ist ja eigentlich auch nicht überraschend, wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich die Leute, die an dem eigentlichen Entscheidungsprozess, ob jetzt eine Leistung übernommen wird, ja eigentlich auch Mitglieder unserer Gesellschaft sind und natürlich genauso geprägt sind von diesen Annahmen, was selbstverschuldet sei oder was nicht. Die sind davon ja auch nicht frei. Also sie sind ja auch repräsentativ für die Bevölkerung, die dann letztendlich auch so denkt. Kannst du uns mal durch so einen Prozess mitnehmen und erklären, welche Rolle die Krankenversicherer in diesem Prozess spielen, wenn es darum geht, welche Leistungen denn letztendlich übernommen werden von den Kosten? Also wenn du sagst, kommt jedes Jahr irgendwie...
Die Grundversicherung reden.
Ja, genau.
Privatversicherung ist...
Nein, nur Grundversicherung.
Ja. Definiert der Versicherer da das Produktdesign und...
Klar, es geht um die Grundversicherung.
Grundversicherung ist ganz klar, oder? Also da reden die Krankenversicherer nicht mit, direkt. Also es gibt eine Kommission, die hat einfach beratende Funktion. Es gibt ja viele so außerparlamentarische Kommissionen, die Verwaltung beraten. Das gibt es auch im Gesundheitswesen. Das ist so die ELK, hieß die früher, also Leistungskommission. Da wird darüber diskutiert. Und das sind immer, oder wir haben in der Schweiz immer so das Konzept in diesen Kommissionen, da sitzen alle Interessenvertreter drin. Also wir haben nicht so ein Konzept, wo man sagt, das müssen unabhängige Personen sein, sondern wir haben immer das Konzept, ja, unabhängig ist eigentlich niemand, also bringen wir alle Interessen drin und dann sollen die diskutieren und die sollen dann eine Empfehlung abgeben. Ich bringe ein Beispiel, wo man das ein bisschen sieht, wie es läuft, weil es ist kompliziert. Das Beispiel Alternativmedizin, Komplementärmedizin, ist in der Schweiz sehr beliebt. Und da gab es eine Volksabstimmung, also das heißt, wenn ich irgendein Thema habe, dann kann ich 100.000 Unterschriften sammeln und dann gibt es eine Volksabstimmung. Und dann gibt es einen Verfassungsartikel. So war das mit der Komplementärmedizin. Die Leute finden, ja, so Bachblüten, Globuli, aber auch ein bisschen, es gibt ja da Sachen, die sind, sagen wir mal, wissenschaftlich eher erhärten und andere weniger, oder? Ja. Bis zu Phytotherapien, ja. Wo ich sagen muss, da hat es ein bisschen einen wissenschaftlichen Background. Auf jeden Fall hat man darüber abgestimmt und in der Verfassung steht jetzt einfach, dass der Bund die Komplementärmedizin stärkt, was immer das heißen mag. Aber es heißt nicht in der Verfassung, die Leistungen müssen von der Grundversicherung bezahlt werden. Da ging natürlich die Diskussion los, oder? Ja, jetzt haben wir diesen Verfassungsartikel, soll jetzt die Grundversicherung diese Komplementärmedizin bezahlen? Und dann gab es eine Testphase von 5 Jahren. Dummerweise hat man diesen Test nicht wirklich wissenschaftlich designt, oder? Man hat nicht gesagt, okay, was ist jetzt die Testanlage? Was sind die Ziele, die erreicht werden müssen, damit man dann diese Leistungen aufnimmt? Und nach diesen 5 Jahren gingen die methodologischen Diskussionen los, was natürlich völlig Quatsch ist aus wissenschaftlicher Sicht, oder? Und dann hat man einfach einen politischen...
Fünf Jahre Daten gesammelt und dann überlegt, was machen wir jetzt damit?
Ja, weil das ist klar.
Das ist ja nicht so, als hätten wir das noch nie gehört, das Vorgehen.
Ja, aber ich muss sagen, sowas begreife ich nicht. Und das finde ich das größte Problem in der Politik, oder? Dass irgendwie nicht wirklich sauber argumentiert wird, oder? Also ich finde immer, man kann x verschiedene Meinungen haben, für mich kein Problem, aber wenn man politische Entscheide trifft, sollten die doch einigermaßen rational sein, oder? Und rational heißt für mich evidenzbasiert, oder? Nicht nur die Medizin sollte evidenzbasiert sein, sondern auch die Politik. Ergo, auf jeden Fall hat man dann irgendeinen entschieden. Diese Kommission hat dann klar gesagt, nein, die Evidenz ist nicht vorhanden für 4 oder 5 Alternativmethoden. Und der Bundesrat hat dann entschieden, ja, aber das Volk wollte das, also durch damit. Und dann hat man aber wieder so einen Kompromiss, das ist auch typisch Schweiz, oder? Kompromiss gemacht und gesagt, Okay, 5 Methoden, aber nur, wenn diese Anbieter auch eine schulmedizinische Ausbildung haben und eben noch ein bisschen Alternativmedizin machen. Jetzt meine persönliche Meinung, wie kann man mit einer schulmedizinischen Ausbildung alternativ? Aber es gibt kein Problem und es wird jetzt bezahlt.
Gibt es genug wieder, Wochenendkurse.
Und wieder der Punkt, oder? Es wird bezahlt und jetzt wird wieder diskutiert, hilft das jetzt Kosten sparen unter dem Strich oder nicht? Oder? Der Krankenversichererverband hat es analysiert, das heißt Hausärzte, die Komplementärmedizin anbieten, haben höhere Kosten pro Patient als solche, die sie nicht anbieten. Diese Hausärzte haben dann wieder argumentiert dagegen und haben gesagt, ja, wir haben halt nicht das gleiche vergleichbare Patientenkollektiv und, oder? Wobei man kann Kollektive schon Risiko ajustieren, damit man eben Gleiches mit Gleichem vergleicht. Aber
Felix, hast du einen Einblick, wie das bei den Adipositas-Medikamenten in der Leistungskommission lief? Welche Interessensgruppen saßen denn dabei? Das ist ja nur für alle Hörerinnen und Hörer nochmal zur Klarstellung in der Schweiz so, dass die GLP-1-Analoga, also die Abnehmspritze in Anführungsstrichen, für 3 Jahre bezahlt wird unter Voraussetzung von bestimmten oder unter Bedingungen von bestimmten Voraussetzungen, also entsprechende BMI, Nebenerkrankungen, Begleitmaßnahmen, das sind Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dann wird über oder Nachstellung einer Kostengutsprache bei der Krankenversicherung das für 3 Jahre bezahlt.
Abhängig noch von Zielwerten, die nach 4 und 10 Monaten
erreicht werden. Das ist neu. Also das ist sozusagen die erste Therapie, die eingeführt wurde, wo man wirklich Ziele vereinbart hat. Und das finde ich wirklich gut, oder? Dass man sagt, okay, also wenn man schon ein teures Medikament bezahlt, dann sollten messbare Ziele erreicht werden. Und eben die Begleitmaßnahmen, also Ernährungsberatung ist auch so eine Begleitmaßnahme, muss man machen. Jetzt der Punkt ist, das ist jetzt eben nicht vergleichbar mit der Komplementärmedizin. Das war definitiv kein politischer Entscheid. Also, weil es gab ja auch keine Initiative dazu. Da wurden keine 100.000 Unterschriften von adipösen Menschen gesammelt. Wir wollen das jetzt und jetzt muss man und so. Sondern es war wirklich evidenzbasiert, oder? Das muss man sagen. Also, das
wer hat den Stein ins Rollen gebracht dann?
Also das ist natürlich immer, ich muss sagen, in der Grundversicherung gibt es sozusagen zwei Bereiche. Ein Bereich, das sind die ärztlichen Leistungen. Dort gibt es keinen abschließenden Positivkatalog. Das und das darf ein Arzt machen und abrechnen oder nicht. Dort gibt es das sogenannte Vertrauensprinzip und die Therapiefreiheit. Therapiefreiheit eines Arztes ist lediglich begrenzt durch die Grundsätze, die Therapie muss wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Da müsste man noch ein bisschen operationalisieren. Das ist im deutschen Gesetz besser operationalisiert in der Schweiz. In der Schweiz ist einfach diese sehr offene Formulierung im KVG. Das ist sozusagen die ärztliche Therapiefreiheit und das Vertrauensprinzip. Also ein Arzt kann eine Therapie anwenden, wenn er findet, eben sie ist wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich. Bei den Medikamenten, bei den Laboranalysen und bei den sogenannten Mittel und Gegenstände, das sind eigentlich, das ist Medizinaltechnik, vom einfachen Wundpflaster bis zu Prothesen und so. In diesen drei Bereichen gibt es sogenannte Positivlisten, die sind abschließend, also das heißt, was nicht auf dieser Liste ist, wird auch nicht bezahlt, darf nicht bezahlt werden. Also selbst wenn ein Arzt findet, dieses Medikament ist wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn es nicht auf der sogenannten Spezialitätenliste ist, wird es nicht bezahlt. Die einzige Ausnahme ist Artikel 71 der Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz, die die Ausnahmen definiert, wenn es um Leben und Tod geht oder wenn alle anderen Medikamente nicht gewirkt haben, dann kann man das auch noch probieren, aber das sind dann Einzelfallentscheide, was oft schwierig ist, weil die Krankenversicherer dort auf Zeit spielen können oder und oft ist dort Zeit wenn es um Leben und Tod geht, spielt Zeit eine wichtige Rolle. Aber dieser Artikel wurde eigentlich eben als Ausnahme konzipiert und wird jetzt immer öfter angewendet, weil die Pharmaindustrie sieht, ja, der ordentliche Weg in die Spezialitätenliste mit einer Preisfestsetzung ist zu mühsam, ist zu langsam und dann probiert man es über die Einzelfälle zu regeln. Aber es ist natürlich sehr aufwendig und eben ist nicht die Idee, dass man mit diesem Ausnahmeartikel sozusagen die Regel macht.
Und wer hat es jetzt ins Rollen gebracht, den Stein? Die
also eben, das
Ärzte
ist sozusagen, das ist ein Medikament, oder? Also dann bringt es der Anbieter ins Rollen, oder? Der Anbieter stellt einen Antrag.
Ja. Und hat die Evidenz, die Wirksamkeit.
Genau. Zuerst stellt er den Antrag bei Swissmedic, das ist sozusagen die Zulassungsstelle, die nur prüft, ist das Medikament in diesem Sinne wirksam. Das heißt, es nützt mehr, als es schadet. Und dann, wenn sozusagen das Swissmedic die Zulassung gegeben hat, für das, dann darf das Medikament auf dem Schweizer Markt verkauft werden. Und dann kommt die zweite Stufe, kassenpflichtig, und das ist das Bundesamt für Gesundheit. Das verhandelt dann mit dem Anbieter den Preis. Und wenn sie sich einig sind, dann kommt es auf die Spezialitätenliste. Wenn sie sich nicht einig werden, dann kommt das Medikament nicht auf die Spezialitätenliste.
Also, wenn ich das richtig verstehe, spielen die Versicherungsvertreter oder die Versicherungen an sich in diesem ganzen Prozess sind gar nicht Teil dabei.
Nein.
Also, das heißt also, die öffentliche Wahrnehmung, die Prämien steigen wieder, diese Krankenversicherung, diese Schlawiner. Also wenn's, also der, verstehe ich das richtig, dass die, das, was die Prämien letztendlich nach oben treibt, häufig neue Therapien sind oder größtenteils neue Therapien. Über die Entscheidung, ob die Kosten für diese neue Therapien übernommen werden oder nicht, entscheiden politische Systeme. Man kann einen Antrag stellen, mit oder ohne Volksbefragung. Man kann die Verfassung ändern. Aber letztendlich muss man einen Antrag stellen mit Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit. Und der wird dann von einem Gremium, der EGLK, sagtest du dann.
Ja, EGLK hat sozusagen Vorschlagsrecht, also die gibt eine Empfehlung ab, aber schlussendlich entscheiden tut das Bundesamt für Gesundheit über den Preis oder über die Preisverhandlung.
In Form von Medikamenten und wenn es bei Operationen oder operative Therapien geht, wie zum Beispiel bei der bariatrischen Chirurgie, hatten wir ja nicht die Swissmedic und da gab es ja keine direkten, es gibt ja keinen klassischen Anbieter, wo man mit dem Preis dann verhandelt.
Nein, das ist dann eine ärztliche Leistung.
Genau.
Und eine ärztliche Leistung, dort wird der Preis sozusagen über den jetzt TARDOC, oder? Also entweder ein Einzelleistungstarif oder eine Fallpauschale. Das wird verhandelt zwischen den Versicherern und dem Spitälern oder Ärzten.
Ja, das zählt für die ambulanten Eingriffe jetzt, wenn wir über die bariatrischen Operationen sprechen. Rechnen geht das halt über die DRGs, über die stationären.
Genau, das ist eine stationäre Leistung. Dann gibt es einen DRG dafür und also dort eben, also nochmal, eben diese Medikamente, Laboranalyse, Mittel und Gegenstände, da gibt es Listen, die sind abschließend und immer kombiniert mit einem Preis, mit einem Höchstpreis, der festgelegt wird. Und was mich erstaunt, dass die Versicherer relativ wenig sozusagen verhandeln unter diese Höchstpreise. Das ist für mich ein Phänomen, das man in anderen Märkten weniger hat, oder? Dass man sozusagen Preisverhandlungen hat in diesem Bereich. Wo es eben Verhandlungen gibt, ist bei den ärztlichen Leistungen, bei den Spitalleistungen oder auch therapeutische Leistungen, Physiotherapie, Psychotherapie, dort gibt es Verhandlungen. Aber auch dort, wo verhandelt wird, immer wenn es eine Sozialversicherungsleistung ist, nach der Verhandlung sollte noch irgendeine Behörde, wenn es eine gesamtschweizerischer Tarif ist, sagt der Bundesrat, ja, ist okay, genehmigen wir oder genehmigen wir nicht. Und wenn ein kantonaler Tarif ist, sagt die jeweilige Kantonsregierung, genehmigen oder genehmigen wir nicht. Und wenn nicht genehmigt wird, kann man vor Gericht gehen und sozusagen den Tarif gerichtlich erstreiten.
Wir haben gerade schon über die langfristigen Kosten gesprochen oder wir haben es leicht angetönt. Inwiefern, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, spielen die denn eine Rolle, zum Beispiel bei der Adipositas? Finden die Berücksichtigung, diese langfristigen Kosten, die man hat, wenn man Adipositas nicht behandelt? Denn ich kann mich gut erinnern, in der Podcast-Folge mit dem Philipp Rösler, der hat uns ja gesagt, auf jeden Fall in Deutschland war es so, dass eigentlich immer nur die kurzfristigen Kosten beleuchtet werden und nie die langfristigen Kosten.
Das ist bei uns auch ein Problem. Also wir machen eigentlich relativ wenig wirklich Versorgungsforschung. Und ich plädiere wirklich für mehr Versorgungsforschung. Das ist das, was ich am Anfang betont habe. Meiner Meinung nach ist die Politik und die Verwaltung zu wenig evidenzbasiert. Und evidenzbasiert heißt eigentlich, man kann ja mal einen Entscheid fällen, oder? Und gerade eben Langzeitfolgen, da müsste man eben wirklich Versorgungsforschung machen. Was gemacht wird, sind so schweizweit, oder weil wir ein föderalistisches System haben, sind so regionale Vergleiche. Oder wo sind jetzt die Kosten, das wurde übrigens auch bei den Abnehmspitzen auch gemacht, wo sind die Kosten pro Population höher und wo sind sie niedriger? Da gibt es so eine generelle Regel, bei fast allen medizinischen Leistungen. In ländlichen Regionen sind die Kosten niedriger als in städtischen Regionen, und in der Westschweiz und im Tessin, also in der lateinischen Schweiz, sind die Kosten höher als in der Deutschschweiz. Also so die Regel. Mhm. Auch übrigens das Lebensende, das letzte Jahr, kostet in der Westschweiz und im Tessin mehr als in der Deutschschweiz. Jetzt kann man fragen, oder? Das ist so, wie man den Fiebermesser hinhält, oder? Also das ist ja nur so, was man messen und vergleichen kann. Dann wäre es eben spannend, den Ursachen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Warum sind diese Unterschiede? Und da gab es neulich auch eine interessante Forschung, weil was ja auch immer diskutiert wird im Gesundheitswesen, ist jetzt sozusagen, sind die Kosten und die beanspruchten Leistungen angebots- oder nachfrageinduziert? Oder? Also ist sozusagen der Patient, der sozusagen die Kosten bestimmt, das Volumen bestimmt, oder ist es das Angebot? Ja. Und da gibt es je nach Leistungen Unterschiede. Also das hat das CSS-Institut, CSS ist ein großer Krankenversicherer in der Schweiz, die haben so ein Forschungsinstitut und die haben ihre Daten analysiert. Und zwar haben sie das eigentlich noch clever gemacht. Die haben nachgeschaut, Leute, die umziehen, zum Beispiel eben von der Deutschschweiz in die Westschweiz, wie verändert sich dann das sozusagen das Konsumverhalten bei den medizinischen Leistungen. Da sieht man, okay, wenn jetzt jemand vom Land in die Stadt zieht, konsumiert er sie dann mehr medizinische Leistungen, oder wenn er von der Deutsch in die Westschweiz umzieht. Und da gibt es wirklich Unterschiede.
Und?
Es gibt Unterschiede, aber es ist eben nicht schwarz-weiß. Es gibt Bereiche, wo man sagen kann, Chirurgie zum Beispiel, stärker angebotsinduziert, und andere wie Grundversorgung, Hausarztmedizin, stärker nachfrageinduziert.
Da würde ich ja mich auch noch der Unterschied zwischen Grund- und Privatversicherung interessieren, ob die Privatversicherung dazu verleitet, mehr medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen oder sie zumindest angeboten zu bekommen. In der chirurgischen Welt, auch wenn ich da wieder aus dem Fenster lehne, würde ich mal behaupten, das ist ein unabhängiger Risikofaktor, um operiert zu werden oder auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Das Gerücht hält sich hartnäckig. Vielleicht noch, man muss auch noch auf einen Unterschied hinweisen, oder? In der Schweiz haben wir eben das System Grund- und Zusatzversicherung. Also alle haben eine Grundversicherung. Dann kann man entscheiden, will ich noch eine Zusatzversicherung? Dann bin ich eben im Krankenhaus in der halbprivaten oder privaten Abteilung. Ein bisschen mehr Komfort, kann dort auch einen Arzt auswählen. In Deutschland entscheidet man sich ja entweder gesetzliche Krankenversicherung oder private Krankenversicherung. Und dieser Punkt wird immer wieder diskutiert, oder? Und die Evidenz ist auch dort nicht eindeutig. Also man kann nicht eindeutig sagen, mit einer Zusatzversicherung ist das Risiko größer, dass man unnötig operiert wird aufgrund von finanziellen Fehlanreizen. Auch dort gibt es Gebiete, wo ich mal sagen kann, dort besteht ein gewisses Risiko, aber mittlerweile, mittlerweile ist sozusagen auch durch die vermehrte Transparenz, es gibt immer Grenzbereiche, oder indikationsmäßig, oder ja, macht man jetzt etwas oder nicht? Ich habe das selber erlebt, oder ich hatte damals, vor etwa 7 Jahren, hatte ich Hüftschmerzen extrem. Ich konnte nicht mehr schlafen ohne Schmerzmedikamente. Und dann bin ich zu einem Chirurgen gegangen, Hüftspezialist. Und er hat wahrscheinlich gegoogelt und gesagt, ja, guten Tag, Herr Schneuli, kommen Sie Mystery Shopping machen oder tut es Ihnen wirklich weh? Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Gerber, ich mag Ihren Humor und Ihr Diplom da an der Wand, das ist ja 30 Jahre alt. Ich will doch nicht wissen, was Sie vor 30 Jahren konnten. Ich möchte eher einen sauberen Überblick über Ihre Performance im letzten Jahr. Ja, machen Sie. Also gesagt, ganz locker, ich zeige Ihnen jetzt, was ich kann. Gesagt, gehen Sie jetzt mal da quer durchs Besprechungszimmer und dann sage ich Ihnen, ob Ihre Hüfte wirklich kaputt ist. bin ich hin und her gegangen und gesagt, die Hüfte ist okay, meiner Meinung nach. Aber jetzt liegen sie da noch auf dem Schragen, dann machen wir ein paar Manipulationen, tut das weh, tut das weh, tut das weh, ja, nein. Ja. Und dann gesagt, ihre Hüfte ist okay, aber sie wollen ja immer sparen. Wollen wir jetzt noch ein Röntgen machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, wir brauchen kein Röntgen zu machen. Aber ich glaube Ihnen das gerne, aber ich habe keine Phantomschmerzen. Es tut mir wirklich weh. Und er hat gesagt, meine Hypothese ist, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Und das kann sein, dass Sie den Schmerz an der Hüfte spüren. Es kann auch sein, dass Sie ihn unten an den Zehen spüren. Dann ist es schon ein bisschen heikler, aber ich bin nicht Rückenspezialist, gehen Sie zu meinen Kollegen. Und der hat dann gesagt, ich muss ein MRI machen und dann sehen wir es. Und diesen Bandscheibenvorfall hat man wirklich gesehen im MRI. Und dann hat er eben auch gesagt, und er hat auch gefragt, wie ich versichert sei. Da habe ich gesagt, spielt keine Rolle. Ich habe ihm meine Kreditkarte auf den Tisch gelegt, ich kann zahlen. Zuerst reden wir über Medizin und dann reden wir über Finanzierung. Nicht umgekehrt. Und dann hat er gesagt, vor 15 Jahren hätten wir jetzt das operiert, aber mittlerweile hat sich die Evidenz geändert. Wir schätzen Chancen und Risiken auch ein bisschen anders ein und wir sind zurückhaltend. Also er hat nicht finanziell argumentiert, er hat wirklich evidenzbasiert argumentiert und gesagt, ich empfehle Ihnen eine Infiltration, Spritze in den Rücken, Cortison, und die wirkt eine Zeit lang und noch. Es gibt einfach Fälle, wo diese Bandscheibe, die perforiert, stirbt ab und dann drückt sie nicht mehr auf den Nerv und dann ist okay. Aber es gibt Situationen, was nicht passiert oder zu lang geht oder eben Schaden anrichtet und den muss man dann verhindern. So ein Beispiel. Und ich denke, es gibt einen finanziellen Anreiz, klar. Und übrigens, Klammerbemerkung, ich finde, das ist das größte Problem, was wir haben im Schweizer Gesundheitswesen. Die Finanzierung ist rein mengenorientiert. Also Sie als Ärzte, Sie verdienen, wenn Sie etwas tun. Wenn Sie dem Patienten sagen, nein, nichts tun, dann verdienen Sie am wenigsten. Und das muss man einfach sagen. Und das, finde ich, ist das größte Problem, das wir haben.
Wobei das wahrscheinlich die größte medizinische Qualität ist, als Chirurg zu wissen, wann man wegbleiben muss. Ne?
Genau, genau. Deshalb sage ich immer, ich sage den Leuten immer, die wichtigste Frage beim Arzt ist, und was ist, wenn wir nichts tun? Mhm. Ich denke, das ist...
Ja.
Das ist die wichtigste Frage. Aber wir haben dieses Problem. Effizienz und Qualität wird nicht belohnt. Es wird nur Menge belohnt, finanziell.
Ich darf noch mal kurz einen Bogen auf die Adipositas-Therapie wagen. Wir haben ja die GLP-1-Medikamente hier in der Schweiz jetzt eingeführt. Sie werden bezahlt, zumindest über einen Zeitraum von 3 Jahren unter Beachtung von bestimmten Voraussetzungen. Hast du Zahlen, hast du ein Wissen darüber, wie die Einführung dieser Medikamente in das Schweizer Gesundheitssystem die Kosten erhöht hat, absolut und relativ? Gibt es da Zahlen dafür?
Ja, also die Zahlen, die, also das ist ja das, was das Bundesamt für Gesundheit relativ transparent, also die Kostendaten, das ist das, was am transparentesten vorhanden ist. Und man sieht, bei Medikamenten sieht man sofort und genau. Also ich würde sagen, es ist immer noch unterhalb eines Prämienprozentbereichs, oder?
Mhm.
Aber das sind eben die unmittelbaren Kosten. Das
also 360 Millionen.
Unterhalb dieses Schwellenwerts, ja, ist es, ja. Aber es ist klar, es ist nicht irgendwie, es ist nicht nichts, oder? Es ist eine grosse Summe. Aber innerhalb dieser sehr grossen Summe, oder? Wir sind ja, was die Gesamtgesundheitskosten betrifft, sind wir etwa bei 100 Milliarden, also wir sind um die 11% des Bruttoinlandprodukts. Und dann haben wir, wenn wir den Steueranteil auch noch dazu nehmen, sind wir, sagen wir mal, so bei rund der Hälfte dieser gesamten Gesundheitsausgaben, die durch die Grundversicherung bezahlt werden. Und da muss man sagen, in diesem Kontext, oder, sind auch 300 Millionen nicht viel, oder?
Ja, so seltsam das klingt, ne?
Ja.
Aber jetzt hattest du ja eigentlich in diesem komplexen Prozess, der darüber entscheidet, ob Kosten übernommen werden oder nicht, haben wir herausgearbeitet, eigentlich die Versicherer sind an diesem Prozess nicht beteiligt. Sie werden dann quasi informiert, welche Kosten sie zu übernehmen haben und was eigentlich geändert wird jedes Jahr. Das heißt, die Krankenversicherungen können ja letztendlich gar nichts dazu, wenn die Prämien steigen, weil das letztendlich ein politischer Entscheid ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also grundsätzlich, Den Pflichtleistungskatalog können Sie nicht bestimmen. Sie können aber indirekt, haben Sie schon einen Einfluss auf die Kosten, eben einerseits über die Tarifverhandlungen, wobei man generell sagen muss, in den vergangenen Jahren waren Mengen der stärkere Treiber für die Kostensteigerung als Preise und Tarife. Sind die zusätzlichen Mengen, die in Anspruch genommen werden an medizinischen Leistungen, die für den Kostenanstieg verantwortlich sind und nicht eben höhere Tarife und höhere Preise. Und selbst die sehr teuren neuen Medikamente machen sozusagen, bringen dieses System, das eben mengenorientiert ist, nicht zum Kippen.
Also die sehr teuren Krebsmedikamente meinst du vor allem?
Krebsmedikamente, ja. Also
weil es so wenige Patienten sind.
Genau, weil dort haben wir zwar sehr hohe Preise, aber kleine Volumina, oder? Und deshalb sind selbst die Medikamente sind nicht die Preise, sind die Kostentreiber, auch bei den Medikamenten sind es die Mengen.
Ja. Okay. Und jetzt haben wir auch darüber gesprochen, welche Daten und also zur Verfügung gestellt werden müssen, damit die Politik letztendlich, fasst das mal als Politik, zusammen entscheidet, ob die Kosten zukünftig dann übernommen werden sollen oder nicht. Gibt es denn auch einen Kontrollmechanismus, der diese Entscheide nach 5 Jahren nochmal kritisch untersucht und überprüft und ob die Annahmen denn stimmen? Also der Tarek hat es ja gerade ein bisschen angedeutet, die Langfristigkeit bei diesen Entscheidungen oder wird ja häufig, sag ich mal, ein bisschen außer Acht gelassen, oder? Es sind sehr kurzfristig orientierte Entscheidungen. Aber wieder jetzt auf dem Hinblick der Adipositas-Therapie, ob medikamentös oder operativ, mittelfristig, und da sind die Daten ja auch eindeutig, werden die Kosten für die Behandlung anderer Erkrankungen deutlich reduziert. Es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass behandelte Patientinnen wieder in den Arbeitsalltag reintegriert werden können. Das heißt, sie würden dann auch wieder anders an der Gesellschaft teilnehmen. Das sind ja Kriterien, die für manche andere Therapien wahrscheinlich nicht so sind, bei denen es aber emotional häufig sehr viel schwerer fällt, in der Gesellschaft zu akzeptieren oder weniger schwer fällt zu akzeptieren, dass man für diese Behandlung die Kosten übernimmt. Wobei der Nutzen für die Adipositas-Therapie ja eigentlich offensichtlich ist langfristig. Wird das irgendwie überprüft? Wird das nochmal kritisch hinterfragt nach 3 Jahren oder so?
Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Das ist eine Hypothese. Du sagst, der Nutzen ist in ein paar Jahren größer als die Kosten.
Mhm.
Und ich sage, deshalb plädiere ich für Versorgungsforschung.
Absolut,
genau diese Hypothesen, die muss man testen. Und genau deswegen plädiere ich für Versorgungsforschung, damit eben dieser Punkt oder das, was wir vorher diskutiert haben, also welche Krankheiten sind akzeptierter in der Gesellschaft und weniger. Ich denke, das kann man nur steuern, indem man eben wirklich Versorgungsforschung macht und sieht, okay, man das und das tut, also in diese und diese Therapien investiert, dann hat man mittel- und langfristig diese Konsequenzen, oder? Und sei das eben Produktivität, sei das Lebensqualität oder eben Verhindern von Folgekrankheiten. Also absolut, aber das muss man wirklich, damit man eben nicht die Psychotherapeuten argumentieren genau gleich, oder? Berechtigt, gibt auch Studien, die sagen, wenn man das Angebot dort verbessert, die Zugänglichkeit verbessert, weil das ist auch unbestritten, also Leute, die mit 25 aus psychischen Gründen eine IV-Rente bekommen und für das ganze Leben lang nicht in den Arbeitsprozess integriert werden. Also das sind Millionenkosten, das ist ganz klar, oder? Also dort haben wir ein volkswirtschaftliches Interesse. Aber genau der Punkt ist, der Nutzen fällt betriebswirtschaftlich eben nicht dort an, wo die Kosten anfallen.
Das ist genau das Problem. Ganz genau. Ja. Also werden ja ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche tangiert bei diesen Diskussionen.
Ja, ein großes Problem. Versorgungsforschung. Müssen wir Versorgungsforschung machen jetzt?
Also unbedingt. Also ich würde sagen, also pusht das, oder? Weil also es gibt ja in der Schweiz auch den Nationalfonds, es gibt das OPSAM, also das Gesundheitsobservatorium ist eine, sozusagen gehört zum Bundesamt für Statistik, oder? Und die machen solche Sachen, oder? Aber auch dort, die Mittel sind limitiert, aber überall, wo die Mittel limitiert sind, ist Prioritätensetzung sehr wichtig, oder? Und ich würde jetzt mal behaupten, beim Thema Übergewicht, oder, haben wir eine Dimension, wo sich Versorgungsforschung lohnt. Beim Hustensirup müssen wir das nicht machen.
Absolut.
Schöner Schlusssatz fast schon. Schöner Schlusssatz. Beim Hustensaft lohnt sich's nicht, aber wenn der Adipositas die Versorgungsforschung, ist ja ein bisschen ein Auftrag auch an uns. Wir haben ja sehr, sehr viel mit Adipositas-Betroffenen zu tun, auch therapeutisch. Und das ist sicherlich eine Idee und ein Anstoß, den wir mit aus diesem Gespräch nehmen.
Ja, ich mag natürlich den Datenansatz. Das ist ja das, was wir in der Wissenschaft auch schon immer prägen. Unsere Sicht ist natürlich schon auch immer emotional geprägt, weil wir natürlich die unmittelbaren Effekte unseres Tuns in den Sprechstunden sehen. Das ist aber natürlich immer auch eine verzerrte Wahrnehmung, ja, letztendlich.
Das begreife ich.
Bis zum Beweis, mit den Daten.
Ich finde, man soll die Emotion nicht ganz ignorieren. Also, aber man muss sie auch richtig einordnen, weil wenn dann die Gegenseite kommt und sagt, ja, also sorry, das ist eine Frage von Selbstbeherrschung, oder das ist eigentlich Biologie, oder wer nichts isst, der wird auch nicht dick, oder? Also dann, man kann es auch auf diese Seite verkürzen, oder? Und deshalb bin ich eben für Evidenz, oder? Weil wir stellen fest, oder? Also ich bin wirklich, also Ich habe eine Affinität, oder, für Biologie und auch für Soziobiologie und für Evolutionsbiologie, muss ich einfach sagen, oder, das Thema Ernährung, oder, das war über Millionen, war das ein Mangelthema, oder? Also über Millionen von Jahren wurden wir eigentlich dazu trainiert, iss so viel du kannst, weil du weißt nicht, wie es die nächsten Tage geht, oder? Jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte in einer völlig anderen Situation, wo Nahrungsmittel nicht mehr Mangelsache ist, aber was wir genetisch sozusagen, was uns einen Überlebensvorteil gebracht hat, wird jetzt sozusagen
Nachteil.
Zum Problem.
Ja,
absolut, zum Nachteil. Ja. Und da müssen wir umgehen. Da nützt Moralisieren überhaupt nichts, oder? Da müssen wir einfach sagen, ja, und es wird noch ein paar Jahrhunderte dauern, bis unsere Gene sich an eine Überflussgesellschaft gewöhnt haben. Also das ist ganz klar.
Das war jetzt nochmal ein schönes Schlusswort. Jetzt bevor ich da wieder
noch einmal mal
gucken, ob der Felix noch ein drittes Schlusswort präsentieren kann. Also Felix, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu uns nach Männedorf rauszukommen und die letzte Dreiviertelstunde uns zu helfen, das Schweizer Krankenversicherungssystem ein bisschen besser zu verstehen und auch die Prozesse besser zu verstehen. Ich habe für meinen Teil jede Menge gelernt.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke, Felix.
Danke.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.